Herzlich willkommen beim Überleben-Podcast vom WWF Deutschland. Jetzt ist die Vorstellungsrunde, das haben wir nicht letztes Mal nicht gemacht. Meine Kollegin Luise Nessler und ich bin Klaus Esterlos. Wir moderieren diesen Podcast, der nicht nur ein Podcast ist, sondern auch als Video ausgestrahlt werden wird bei YouTube in ein paar Tagen, zu hören bei Spotify und allen da Orten, wo ihr halt Podcasts hört. Und da drüben stehen Telefone, die streamen gerade live zu Instagram und zu TikTok. Sorry an der Stelle für die, dass wir keine Fragen beantworten werden können, weil wir sehen sie halt einfach nicht. Aber ihr könnt zugucken und hoffentlich seht ihr ein sehr cooles, spannendes Gespräch mit Benedikt Böhm.
Hallo.
Hi.
Danke für die Einladung.
So, du bist Schnellbergsteiger. Ich habe den Begriff gefunden. Nein, wir haben den Begriff vorhin noch diskutiert, bevor du hier warst. Speed-Ski-Bergsteiger. Das wird immer abstruser für meine Vorstellung, weil ich denke, was denn nun? Ja, da ist der Berg, den kann man besteigen, dann kann man da mit Ski drauf fahren oder also was ist es jetzt? Und wir haben viele Themen. Du wirst, wir werden über dich reden, über die Klimakrise, über die Erfahrung, die du am Berg sozusagen in der Natur gemacht hast. Wie hat sich die Gletscher, wie haben die sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahren? Was kannst du uns darüber berichten? Was machst du überhaupt? Wir reden über diese Dinger hier, die an unseren Handgelenken sind. Was es damit auf sich hat. Und wir reden über eine Reise, die du auch in ein Projektgebiet des WWF machen wirst, auch nicht mehr lange hin. Ja, wo fangen wir jetzt am besten an? So eine Idee, Luise.
Mich würde doch nochmal interessieren, du hast so gelächelt, als wir gesagt haben, Speed-Ski-Bergsteiger ist vielleicht noch nicht der ganz richtige Sammelbegriff, aber wir haben mitbekommen, du ersteigst das sehr schnell, mit wenig Gepäck und in extremen Höhen. Vielleicht erzählst du eine Runde, wie bist du dazu gekommen? Wie heißt es richtig? Und wie schnell erstärkt man eigentlich so einen 6000er?
Ja, also da sieht man schon mal, dass es keine wirklich eingegroovte Begrifflichkeit gibt, dass es eben, dass diese Sportart auch irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, keine Massensportart ist, sagen wir mal so. Aber tatsächlich wäre Speed-Skibergsteiger eigentlich die richtige Begrifflichkeit, weil Skibergsteigen ist eben das, was man tut, das ist wirklich die Sportart, eben Skibergsteigen, Skitouren gehen. Aber wir haben ja versucht, eben tatsächlich diese Berge, also diese höchsten Berge der Welt, also diese 7000er und 8000er, eben in einem sehr schnellen Stil zu machen. Also versucht da eben schnell hoch, schnell runterzukommen, eben mit nichts hochzugehen, also auch keine Lagerketten. Man weiß ja, normalerweise geht man eben über, hat man da unten ein Spacecamp, da ist jeder, aber dann geht man über Lager 1, Lager 2, muss da Zeug hochschleppen, Zelte, Schlafsäcke, Kocher. Und wir haben gesagt, wir lassen diese ganze Logistik weg und probieren das wirklich nonstop zu machen. Also diese Methodik der Schnelligkeit, die wir in den Alpen erlernt haben. Ich war in der Nationalmannschaft, Skibergsteigen, die gibt's tatsächlich. Und toll. Um das mal aufzuklären, diese Sportart war auch olympisch. Und zwar 1936 in Garmisch und deswegen olympisch, weil es damals ja keine Lifte gab. Also mussten die Leute selber hochlaufen und klettern. Und sie wird wieder olympisch werden. Also es ist, ich finde es spannender wie Curling, aber das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber sie wird tatsächlich wieder olympisch werden und zwar bei der nächsten Olympiade in Italien. Und somit also schließt sich so wieder ein bisschen der Kreis, weil es eben auch, weil man halt wirklich in der Natur ist, so wie man halt ist. Also man bewegt sich halt selber hoch, human powered, sagen die Amerikaner. Und da war dann irgendwann die Idee, können wir das nicht auf die höchsten Berge übertragen, auch mit einem, wie soll ich sagen, aus gutem Grund, nicht nur deswegen, weil es unsere Faszination war und unsere Berufung, würde ich schon fast sagen, aber deswegen, weil wir auch unser Risiko in der sogenannten Todeszone verringern wollten. Weil da oben reden wir eben von der Todeszone ab 7500 Metern. Und dort ist man natürlich statistisch im höheren Risiko ausgesetzt, wenn man jetzt 3-4 Tage da oben sich bewegt, anstatt eben zu sagen, nee, ich gehe da nonstop hoch und ich versuche das Ganze eben in einer kurzen Zeit zu machen und bin dann auch nur eine kurze Zeit in dieser Todeszone und brauche auch nur ein kurzes Gutwetterfenster. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
Klingt super spannend. Was heißt denn kurze Zeit?
Danke, meine Frage.
Also kurze Zeit heißt eben im Vergleich zu 24 Stunden, zu 4 Tagen jetzt an diesen 8000ern oder was auch immer, haben wir uns je nach Berg eben verschiedene Zeiten gesetzt. Also ich erinnere mich an den ersten 8000er, den wir gemacht haben, den Gashabram 2, da hatten wir uns 18 Stunden als Ziel gesetzt, waren dann nach 17 Stunden zurück, also hoch, es geht eben um hoch und runter, weil der Gipfel alleine ist gar nichts. Also die meisten Menschen sterben statistisch im Abstieg. Interessanterweise, der Gipfel, du bist am risikoreichsten Punkt, wenn du da oben am Gipfel bist. Deswegen war ich auch nie entspannt am Gipfel, weil du musst vor allem wieder zurückkommen. Der Gipfel ist nichts, wenn du nicht lebend wieder unten ankommst. Und da gab es andere Berge, zum Beispiel den Manaslu, den 8. höchsten Berg der Welt in Nepal mit 8132 Metern, glaube ich. Dort bin ich in 15 Stunden hoch und war dann nach 23,5 Stunden wieder unten. Oder 2019 bei meiner letzten Expedition an Dalagiri 7, auch in Nepal, ein 7000er. Dort habe ich dann, glaube ich, schon perfektioniert gehabt, obwohl ich ja auch immer älter werde. Ja. Aber dennoch ist da auch viel Erfahrung. Und dort war ich nach 6 Stunden 6 vom Basecamp im Gipfel, was wirklich schnell war, schneller als ich dachte fast. Und war dann nach knappen 8 Stunden wieder unten. Und die macht man normalerweise auch in 2 Tagen. Also das ist so ein Speed. Aber vielleicht was ganz Wichtiges ist, wenn wir über Geschwindigkeit sprechen, auch so für alle Leute, die zuhören oder zuschauen, Geschwindigkeit hat nichts damit zu tun, dass man drauf losbolzt oder dass man irgendwie, das ist immer das große Missverständnis, gegen das ich ankämpfe, weil die Leute sagen, kann man überhaupt noch was genießen und das und hier und da. Also die Geschwindigkeit ist eigentlich das falsche Parameter. Wir müssten zwar die Geschwindigkeit nehmen, aber den Pulsschlag messen zum Beispiel. Und Geschwindigkeit ist einfach nur, und es ist in allem, was man tut, ob das jetzt im Sport ist oder in deinem Beruf oder ob du, wir haben uns gerade vorhin über Musik unterhalten oder wenn man eben Dinge so perfektioniert, dass man sich selbst erlaubt, schnell zu sein. Und deswegen ist es für mich eben die Kunst der Geschwindigkeit, weil man, weil die Dinge eben so zusammenschmilzen und schmelzen, dass man auf einmal Dinge vollbringen kann, die man normalerweise eben, ja, wofür man eben sehr viel länger braucht. Und dazu gehört eben auch ganz viel das Thema Weglassen und ganz, ganz viele Dinge, bis man das wirklich perfektioniert hat. Und deswegen war das auch eine lange Reise, bis wir das auch wirklich so machen konnten.
Klingt total spannend,
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn das olympisch ist, also nur um das einzuordnen, wenn das olympische Disziplin ist, wie, also muss ich mir dann vorstellen, dass dann 20 Leute den Berg hochrennen oder also was, also wie?
Nicht nur 20, also jetzt müssen wir auch unterscheiden zwischen eben den höchsten Bergen, deswegen diese Speed-Skibergsteigen.
Ja.
Das ist wirklich was, es macht eine Handvoll Menschen weltweit.
Ja, weil da reden wir, so?
Bitte? Boah, ich würde sagen, also dadurch, dass du ja Skifahren, wirklich gut Skifahren, können musst, weil da geht's ja, das sind ja keine ausgewiesenen Pisten an diesen höchsten Bergen der Welt. Ja. Ja, da musst du schon echt Nerven aus Stahl haben, weil wenn du da einen Fehler machst, dann ist es halt auch schnell vorbei und dann auch mit schnell hoch und so. Also ich würde sagen, es sind vielleicht 5 weltweit oder so. Also es sind, da brauchst du schon Fähigkeiten, die musst du dein ganzes Leben lang perfektioniert haben, dass du dann auch natürlich auch den Mut und den Mutmuskel und den Ängsten umgehen und so. Und wenn wir jetzt über die olympische Disziplin sprechen, okay, dann würde ich sagen, die nächste Sportler, die da so dahin kommt, ist vielleicht Skilanglauf. Und da komme ich übrigens auch ursprünglich her. Okay. Also ich war eigentlich Skilangläufer und bin dann immer mehr in diese Skibergsteigen reingewachsen. Aber das war eben meine Natur, dass ich eben die Grenzen verlassen wollte, also die Loipe in dem Fall. Mir hat Langlaufen Spaß gemacht und da wurde auch die Grundlage gelegt im Leistungssport, dass ich eben solche Dinge machen konnte. Aber man konnte sich eben darüber ausbewegen. Und wenn du jetzt über solche Rennen sprichst, das kann ganz unterschiedlich sein. Es können Einzelstarts sein, aber eher nicht, sondern es sind wirklich Massenstarts und es sind nicht 20, sondern es sind teilweise Hunderte. Mhm. Und da gibt es das berühmteste Rennen, das ist zum Beispiel die Patrouille Glacier, die geht von Zermatt nach Verbier, also 2 bekannte Skiorte.
Ja.
Und es wurde erfunden vom Schweizer Militär in den 40er Jahren. Die wollten eigentlich ihre Gebirgssoldaten auf einen möglichen Kriegseintritt mal sozusagen vorbereiten oder fit machen und haben die da einfach über diesen Alpenhauptkamm geschickt. Also da geht man normalerweise ein paar Tage. Da sind ganze Seilschaften verschollen, weil damals gab es keine Wetterberichte. Die sind in den Gletscherspalten gefallen, die haben sich verlaufen. Man läuft zu dritt über Gletscher. Also das heißt immer wieder angeseilt. Und so wurde diese Veranstaltung berühmt, berüchtigt und heute bewerben sich darauf 10.000 Leute.
Wahnsinn.
Also es ist so ein bisschen wie der Ironman. Am Ende werden 4.000 genommen und die starten dann wirklich in Massen. Ja, also es ist dann wirklich Massenstart und total spannend zu sehen, wie dann eben sich die Leute da bewegen. Und da gibt es ganz harte Eingangszeiten und wenn man eben zu langsam ist, dann wird man aus dem Rennen genommen, weil es dann einfach auch gefährlich wird.
Okay. Weil dann kommen wir dann auch nicht alle oben an, sondern es sind dann halt eine bestimmte Anzahl von Leuten, die dann...
Ja, oder nicht beim Ziel. Oder, genau, die werden rausgenommen, weil dann umso später es wird, umso heißer die Sonne, umso mehr Lawinengefahr und so weiter. Und dann gibt es einfach bestimmte, dass die sagen, okay, das Rennen muss ja natürlich sicher bleiben. Ja.
Da wäre jetzt auch fast schon wieder der Naturaspekt eine Rolle in meinen Fragen, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Planung im Vorfeld. Also wenn du jetzt, du hast gesagt, die letzte Tour war 2019.
Letzte große,
3 Jahre. Also
am Ararat war ich jetzt im Mai, das ist aber 5000er gewesen, ist auch höher wie natürlich der höchste in den Alpen im Mont Blanc. Aber die letzte wirklich, also das würde ich jetzt nicht als Expedition gelten lassen, aber die letzte größere Expedition war 2019 an den Dalagiri 7 eben im Nepal.
3 Jahre her. Ist das so eine Zeitspanne von wegen Vorbereitungszeit, wirklich alle Möglichkeiten, alle Gefahren abklopfen, was nichts schiefgehen kann? Braucht man diese Zeit oder ist das ähnlich schnell?
Nee, das ist eher ein großer Abstand. Also das ist eher, würde ich sagen, ein großer Abstand, weil normalerweise wäre eigentlich so, bei mir war immer so eine Regel so, alle 2 Jahre, am liebsten sogar jedes Jahr, aber dann gut, jetzt habe ich inzwischen auch 3 Kinder, ich kann jetzt auch nicht jedes Jahr irgendwie schauen, wie ich das irgendwie unterkriege, aber ich merke halt, ich ziehe es halt einfach dahin und ich kann da auch total schwer dagegen ankämpfen und zum Glück habe ich auch eine Frau und eine Familie, die das irgendwie versteht und mitmacht und das war auch immer von Anfang an kommuniziert, weil es mich halt einfach glücklich macht, aber mich freut es natürlich auch total, jetzt diese Expedition zu erweitern um eine weitere Dimension jetzt mit dem, ja, mit diesem WWF-Projekt und auch dieses, sagen wir mal, reifer werden und auch, ja, mehr Dinge sehen. Und ich freue mich mindestens genauso auf das WWF-Projekt wie auf die Expedition. Also, ja, das ist ja alles eine Expedition, aber wie auf dem Berg. Und das sind auf einmal Dinge, die erweitern einfach den Horizont und man versteht, okay, es geht auch ums Zurückgeben und ja, so ist das irgendwie, genau, kommen da immer wieder neue Aspekte dazu.
Ich, auch eine Frage, die mich interessiert hat bei dieser Gefahrengeschichte, also sprich, wenn du sagst Todeszone, dann musst du da irgendwie schnell durch und das ist die Gefahr ist im Abstieg, hast du Angst noch? Oder, also, weil ich kann mir das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich als komplett ich habe keinen Drang in die Berge, null. Ich bin froh, wenn ich gerade auslaufen kann. Und wenn ich dann aber jetzt so den Berg, ich hätte eine scheiß Angst. Ja, also, also hast du die auch noch oder ist es irgendwann profimäßig so, dass man gar keine Angst mehr spürt?
Nee, das ist nie. Also die Angst ist nie was, was man dauerhaft überwindet, sondern Angst ist immer wieder, also das ist sozusagen der Mutmuskel. Ja, also es gibt ja keinen Mut ohne Angst und wenn ich diesen Mutmuskel nicht trainiere, dann kommt die Angst auch wieder. Also jetzt zum Beispiel diese Steilwandabfahrten, von der ich vorhin erzählt habe, vom Gashabram 2, der Himal Himlung, auf den ich jetzt gehen will, der ist lang nicht so steil, da habe ich jetzt zum Beispiel keine Angst vor der Abfahrt, aber es gibt durchaus oben lawinengefährdete Hänge und auch Dinge, die muss man sich anschauen vor Ort und situativ entscheiden. Wenn du mich jetzt fragst nach der Angst, dann ist jetzt da meine Angst sicherlich geringer. Es ist erstens kein 8000er, also wir sprechen jetzt nicht total von der Hardcore-Todeszone, sondern aber trotzdem natürlich hochalpiner Berg, 7000. Also ich habe auch Menschen erlebt, die sind auf 7000 Meter gestorben, das ist kein Problem. Ich habe auch welche erlebt, die sind auf 5000 oder 4000 gestorben. Also das ist alles möglich, aber auf der anderen Seite potenziert sich die Gefahr natürlich trotzdem, umso höher du kommst. Mhm. Also, und das andere ist natürlich schon, dass sich so ein bisschen meine Einstellung sich so ein bisschen geändert hat über die Jahre. Früher, so als junger Kerl, da hat man natürlich auch, also klar, da hat man auch für sich selber so einen Anspruch gehabt, boah, ich muss da hoch und das ist dann, also das Schrecklichste einem selbst gegenüber, wenn man das nicht geschafft hat und da ist ein wahnsinniger Erfolgsdruck, den man sich vor allem selber macht. Also ich mir zumindest und auch mit den Jungs, weil wir halt auch, wir wollten es unbedingt, ja. Und ich will es zwar jetzt immer noch, aber es ist trotzdem was anderes. Jetzt ist es irgendwie für mich so, wenn ich umdrehe, dann ist es eben für mich nicht mehr Scheitern. Dann drehe ich halt um. Also ich bin an einigen 8000 umgedreht und weiß auch, wenn die Bedingungen jetzt da schlecht sind, dann habe ich keine Chance. Also dann kann ich der beste Bergsteiger der Welt sein. Und das hat mich früher unheimlich frustriert. Aber deswegen ist es halt eine Expedition. Man kann halt diese Natur nicht einfach erzwingen. Und, ja, und deswegen weiß ich jetzt heute auch, wenn wir hier sitzen, dann weiß ich, dass durchaus das Risiko besteht, dass die Bedingungen einfach nicht passen. Und ich würde mal sagen, die Chancen liegen bei 50-50. Also dass es einfach nicht geht und ich da vielleicht total eingeschnallt bin und total geläutert zurückkomme, wenn ich das erste Mal und sage, ich habe jetzt einfach 4 Wochen im Zelt oder 3 und habe jeden Tag Schnee geschaufelt, 1 Meter und das war's. Also darauf muss man sich halt auch einstellen können. Ja,
das gab's auch schon mal, dass du halt so eine Expedition hattest, wo du dann tatsächlich damals frustriert, heute geläutert, aber wochenlang quasi nicht vorangekommen bist.
Es gab's tatsächlich und das ist natürlich das Schlimmste für jeden, es ist das Schlimmste für auch jetzt euch wahrscheinlich in eurem Job, wenn ihr irgendein Projekt habt, was ihr vorantreiben wollt und dann werdet ihr vielleicht geblockt von Behörden oder von keine Ahnung was da bei euch alles so die Gegenspieler sind. Und genauso ist dann natürlich auch, wir wollen ja zum Gipfel. Und in dem Moment, wo wir uns bewegen Richtung Gipfel, ja, da geht's uns gut und da können wir auch mit den Gefahren umgehen und so. Aber wenn wir dann eben wie am Manastu 2007 war das, so eingeschneit waren, dass wir alle, ja, eben alle halbe Stunde sind wir raus und haben nur noch ausgeschaufelt. Wir sind schneeblind geworden. Wir haben nichts mehr gesehen. Du musst dir vorstellen, wie wir angekommen sind, war da nichts da. Die Sonne war da. Es war 20 Grad. Es war alles super in diesem Basecamp. Wir haben auf den Gletscher geschaut. Wir haben den Berg gesehen. Auf einmal kam ein monsumartiger Schnee. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also es war einfach ein Tage, Woche langer Schneedauerfall. Und wir haben einfach jeden Tag 1,5 Meter Neuschnee gehabt und sind völlig versunken und wir haben auch nichts mehr gefunden. Die Sachen sind wirklich, die sind versunken. Also es war wie in der Wüste. Und das war natürlich schon unheimlich frustrierend und dann hat man sich auch gegenseitig natürlich irgendwann die Schuld gegeben und dann ging so, also man war total, man konnte nichts trocknen, alles war nass, man hatte auch kein irgendwie Fernsehen oder man hat kein Telefon, man hat nichts, ja. Und dann wird's dann schon irgendwann mal, geht's dann schon ganz schön an die Nerven.
Sagst du denn, könnt ihr denn solche Sachen voraussehen? Solche krassen Sachen? Also es ist ja schon, ne, wenn wir so über Natur und Extreme sprechen und ich denke mir die ganze Zeit so, cool, dass du noch so viel Schnee erlebst. Wie lange ist der wohl noch da? Ne? Wir in Berlin, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Schnee? Kannst du das so, seht ihr das voraus?
Gut, du hast natürlich, sagen wir mal so, du hast natürlich heutzutage wesentlich bessere technische Möglichkeiten wie vor Jahren, ne? Genau, absolut, da sind die auf gut Glück einfach jetzt gehofft und da gab es eben noch keine Speedbegehungen, da musste man ja wirklich, also die waren dann tagelang da oben und da sind dann ja die Menschen noch in einem viel größeren Risiko gewesen, diese Bergsteiger damals, weil sie dann einfach sich mitten wiedergefunden haben in dem Schneesturm und dann nicht einmal mehr zurückgefunden haben. Also, und bei uns, wir haben natürlich diese Wetterberichte, sagen wir mal so, die natürlich sehr schwierig sind, wir reden vom Jetstream, also da oben, wo du jetzt nie genau weißt, geht es nicht, aber man legt dann diese verschiedenen Wettermodelle und Berichte übereinander, also gibt es dann das Europäische, dann gibt es das Amerikanische, dann gibt es das Asiatische und dann versucht man halt so...
Eine Vorbereitung.
Ja, ja, und dann ist auch immer ständig situativ. Ja. Also die Vorbereitung natürlich im Vorfeld schon mal, ich sage immer 80% des Erfolgs ist die Vorbereitung, aber dann natürlich vor Ort diese Flexibilität und auch die Geduld, das war sicherlich auch was ich gelernt habe, eben über all die Jahre, die Geduld, dass du sagst, nein, der Tag ist jetzt eben noch nicht da und ich halte nochmal 4 Tage aus, obwohl ich schon explodiere innerlich, aber ich packe das einfach nochmal, weil ich weiß, da hinten, da kommt nochmal der Tag und setze das nochmal auf diese Karte.
Lass uns doch mal über die Natur sprechen da oben.
Ja, ich hatte gerade noch eine Frage, die... Ja doch, natürlich, ging auch in die Richtung Schnee. Ja. Also du hast halt 2007 gesagt, da gab es dann halt diesen Schnee und der war ewig und wochenlang und voll. Und ich habe vorhin, als du gefragt hast, überlegt, wie lange das her ist, dass letztes Mal in Berlin richtig viel Schnee war. Ich glaube, mein erstes Kind war 2. Das heißt, also vor 8, 9 Jahren war das. Beobachtest du jetzt, wenn du jetzt unterwegs bist, im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, da Veränderungen, die offensichtlich sind, die nachweislich, für dich jetzt nachweislich sozusagen, klimabedingt sind?
Also tatsächlich beobachte ich diese Veränderungen massiv und das ist nicht nur im Himalaya, wo ja dieser Gletscherrückgang noch schneller voranschreitet wie bei uns in den Alpen, obwohl er bei uns in den Alpen schon sichtbar und zwar massiv sichtbar da ist. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob meine Kinder noch den Gletscher auf der Zugspitze sehen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich da bin. Also so wie der dramatisch zurückgeht. Und aber es ist nicht nur das, sondern auch, also apropos Schnee, ja, und deswegen weiß ich genau, ich habe wirklich ab dem 10. Lebensjahr, habe ich gebetet, das war immer beim Nachtgebet, war, bitte lass es schneien. Also für mich war Schnee, das war immer schon so ein Element, weil ich ja immer mich im Schnee eben daheim gefühlt habe und diese ganzen Wettkämpfe gemacht habe und so. Und das war das erste Mal, wo ich in diesem Mannersloh war und sagte, bitte, wann hört's auf zu schneien? Ja, das ist das einzige Mal. Aber tatsächlich, es geht ja nicht nur um den Schnee, der zurückgeht, um die Gletscher, sondern auch diese extremen, also diese Temperaturen, ja, wo ich einfach die, und ich weiß, wann der Schnee kommt und wann er aufgehört hat, weil ich jedes Jahr eben jeden Tag eigentlich fast draußen bin und eben weiß, hey, wie war's da, wie war's hier. Und sicher hatten wir auch immer wieder mal, auch hier übrigens schneereiche Winter vor zum Beispiel 3 Jahren, ja, wo ja, kannst du vielleicht noch in den Medien, wo die Dächer ausgeschaufelt wurden in Bayern und so weiter und diese Dinge. Aber dennoch, diese Temperaturen, diese Tiefen, die erreichen wir nur noch ganz selten. Und das ist natürlich auch einfach, das sieht man halt auch einfach. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, auch ich weiß noch, wie ich mit dem Bergführer zusammen saß und sagte, eigentlich sind wir dazu verpflichtet, diese Sichtbarkeit zu teilen, weil das ist ja genau das Problem bei Menschen, also deswegen gibt's ja dieses Bild mit dem Frosch im Wasser, ja, wo dann eben, es wird halt heißer und wir reagieren alle erst dann, wenn wir es halt dann wirklich sehen und spüren, aber das ist nicht mehr, also das ist nicht von der Hand zu weisen, weil das sind nicht irgendwie so ein bisschen Rückgänge, sondern geh an den Mortaradsgletscher, da kannst du wirklich sehen von Jahr zu Jahr, also die schreiben inzwischen die Jahreszahl hin und du siehst halt einfach, wie dieser Gletscher sich in einer dramatischen Geschwindigkeit wie es den einfach wegzieht. Und da war dann irgendwann der Wunsch, ja, nicht nur das zu teilen, dieses Wissen und sichtbar zu machen für vielleicht jemand, der eben keine Ahnung, in München lebt, dann in der Nähe von den Alpen, und wenn die auch sagen, ja, heute war ein Wahnsinnswinter, und ich denke so, hey, was war das? Also da war überhaupt gar nicht so ein Winter, weil halt einmal Schnee in den Bergen gesehen hat oder in Mailand oder sonst wo, sondern wirklich zu sagen, was passiert da eigentlich wirklich? Und aber da auch dann irgendwann mal aktiv zu werden. Und ich glaube, das war ja der Grund ja auch, wie wir zusammengekommen sind. Ja.
Wie versuchst du es denn heute sichtbar zu machen?
Ja, ich glaube einfach über dieses Wissen zu teilen, was da eben passiert und wie man auch die Menschen sozusagen darauf aufmerksam macht und diese Sichtbarkeit. Und da gibt's ja einfach auch inzwischen ja tolle Initiativen, also wie ich gerade gesagt habe, auch in der Schweiz mit dem Mortaradsgletscher oder anderen Dingen oder im Monte-Rosa-Gebiet. Aber ich hatte mich da jetzt unterhalten, ob man eben auch solche war jetzt eben gerade, ich komme vom Monte Rosa-Gebiet jetzt im April, da hatten wir uns immer halt, sollte man nicht mal Konferenzen dort machen? Also, dass man immer wieder jährlich so da oben, also da gibt es ja tolle Locations inzwischen in der ganzen Matterhorn-Gegend, dass Menschen das, also wir zum Beispiel jetzt das in Elmau war, gut, so weit wird es vielleicht nicht gleich gehen, aber dass sowas eben in Gebieten passiert, wo man tatsächlich von Jahr zu Jahr sieht, was sich da so verändert hat und so. Und das kann auch niemand aufhalten. Ich meine, da werden mit Matten gearbeitet und auch die Zugkubitze wird abgedeckt und so. Aber man kann es halt trotzdem nicht, man kann es vielleicht verlangsamen, aber nicht diesen unmittelbaren Effekt und so. Ja, so
ist es. Ich glaube, das ist super inspirierend, wenn ich da mal kurz einhaken kann, weil wir haben irgendwie beim WWF extrem viele Menschen, die sich schon einsetzen. Wir haben auch eine starke WWF-Jugend, die irgendwie ständig darüber diskutiert und sagt, Leute, hier ist echt eine Krise am Laufen. Und dass du das jetzt ja auch nochmal so sagst, ist echt so ein Bestärken, zu sagen, okay, wir müssen uns weiterhin dafür einsetzen, zu sagen, hier, das muss sich echt was ändern. Wie ist es denn, wenn ich mal fragen darf, mit deinen Kids, ist denen das schon bewusst? Setzen sie sich schon dafür ein? Sagen die schon...
Also ich würde sagen, die Kinder, die wachsen natürlich so rein und haben es irgendwie auch mitbekommen, dass man irgendwie jeden Ort, das ist ja auch so, was ich schon von Kind auf mitbekomme, dass man irgendwie versucht, jeden Ort, also auch in seinem eigenen Radius halt einfach versucht, die Dinge zu ändern und dass ich versuche, jeden Ort sauberer zu hinterlassen, als ich hochgekommen bin. Also am Berg einfach den Müll einfach mit einzupacken und immer die Plastik und auf einmal wird es dann irgendwie zum Spaß und dann laufen sie raus und dann gibt es halt auch ein Incentive, wenn sie irgendwie den Müll zurückbringen, auch am Strand oder was auch immer. Und dieses einfach das so spielerisch zu vermitteln. Und da waren echt auch immer wieder Dinge dabei, wo ich selber so zurückdenke, was hat mich so geprägt. Ich habe mich gerade unterhalten mit einem Freund, ich glaube, ich musste ja noch zur Bundeswehr, ja, tatsächlich. Kannst du das vorstellen?
Ich habe Zivildienst gemacht, ich durfte auch noch. Ja.
Nee, ich war dann doch in der Sporteinheit, deswegen habe ich es auch gemacht, aber die beste Aktion, die wir gemacht haben, und das war echt cool und da habe ich irgendwie vor kurzem zurückgedacht, war, wie wir alle Soldaten, ich glaube, es war ein ganzes, wie nennt man das, Regiment? Keine Ahnung. Eine Armee nennt man es, ja. Also eine Armee wurde dann ausgerüstet mit Mülltüten. Und wir sind auf die Zugspitze hoch und haben die ganze Zugspitze aufgeräumt. Hatten dann noch irgendwelche Granaten gefunden zuhauf aus dem Zweiten Weltkrieg. Die halt
habt ihr aber auch mitgenommen.
Die haben wir alles mitgenommen. Wir waren dann Sprengspezialisten und haben gesagt, hier, zack, und die sind schärft oder nicht. Und dann und hatten Müllsäckeweise, aber nicht nur natürlich Granaten und Flugzeugteile, sondern aus dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch natürlich zig Sportausrüstungen und keine Ahnung was und so. Und das sind ja Dinge, die ja ihr auch toll macht in der Jugendarbeit, wo ich jetzt unbedingt meine Kinder zu euch, wir müssen uns unterhalten, ich muss unbedingt meine Kinder zu euch schicken. Ja, unbedingt. Wir sind es genau in dem Alter.
Ja, klingt total spannend, da oben Müll einzusammeln, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so geht.
Ja, das war jetzt vor 20 Jahren.
Wenn du vor allen Dingen
so sagst. Schon, ne?
Ja, also, weil das ist ja aber schon. Aber auch aus den Zeiten, wie gesagt, aus den 30er Jahren und Dingen. Wir haben da Sachen gefunden, die waren alle museumsreif.
Ja. Sachen tauen ja auch jetzt auf, dann kommt noch mehr zum Vorschein, was da eingefroren war. Und ich erinnere mich eben an Bilder aus, auch aus meinem früheren Berufsleben oder dann in Himalaya und dann die ganzen Müllberge von den, ja auch Massentouristen. Ist auch ein Thema, was ich vorhin noch im Kopf hatte. Bergsteigtourismus, also hast du damit auch konfrontiert, kriegst du das mit, dass wenn du unterwegs bist und Berge halt auch im Himalaya besteigst, dass dann auf einmal viel mehr Menschen unterwegs sind?
Absolut und es ist ja auch was, wo ich auch irgendwie natürlich, wie soll ich sagen, fast auch im negativen Sinne einen Teil beitrage, weil ich ja auch Geschäftsführer von der Firma bin, die ja diesen Bergsport propagiert und natürlich auch natürlich dieses schöne Erlebnis zwar aus eigener Kraft aber ich glaube, das werden wir nicht vermeiden können in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wir werden Menschen und darum geht's ja auch genau, dass wir sagen, wie schaffen wir diese Lenkungssysteme? Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel, also Massentourismus, da müsste man jetzt mal, wenn man an Himalaya denkt, dann nimmt man als erstes den Everest, den meistbestiegenen 8000er. Und da muss man fast sagen, also heute habe ich fast die Einstellung, ich sage, hey, dann machen wir den halt wirklich zu diesem kommerziellen Berg, dann soll er das sein. Und dann haben wir da den Massentourismus, aber wir schaffen halt anderswo Schutzgebiete, wo wir die Natur wirklich erhalten in ihrer Vielfalt und versuchen eben zu lenken. Und ähnliches in den Alpen auch, wo wir jetzt eben mit der Firma, die ich leiten darf, eben mit Dynafit, eben schauen, wie schaffen wir diese Lenkungssysteme, dass wir Menschen konzentriert an Orte bringen, wo sie sind, aber dafür eben Schutzgebiete wiederum respektieren. Aber nicht nur Schutzgebiete, sondern einfach Gebiete, wo halt die Natur frei ist und wo wir sagen, okay, auf den Pistengebieten, da ist eh schon, wie soll ich sagen, da ist schon diese Infrastruktur voll durchgetaktet und jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir den Rest dafür ein bisschen in Ruhe lassen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der mich beschäftigt, also diese Lenkungssysteme zu schaffen.
Das ist ein spannender Aspekt, den hatte ich noch nicht mitbekommen, also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, dass es dann sowas ja auch als Lösung sozusagen erdenken könnte. Ich weiß gar nicht, wie die Lage aktuell ist dort in der Region. Also gibt es da viele Schutzgebiete schon? Ist da schon
Sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass du sagst, okay, es gibt halt einfach Berge, die dann nicht so attraktiv sind. Also weil natürlich ist es so, dass wenn du jetzt im Lebenslauf Everest stehen hast, dann ist das halt, das kennt halt im Zweifel jemand, ja. Egal wie du hochgekommen bist. Also nein, wirklich, das muss man sagen. Also ob du jetzt mit wie viel Sherpa, das haben wir gerade, der Bericht vom Everest kam gerade, dass Sauerstoff noch, also wir lehnen ja Sauerstoff für uns ab, wir nehmen keinen künstlichen Sauerstoff, wir gehen aus eigener Kraft, aber der Großteil, also von über 10.000 Besteigungen auf dem Mount Everest sind vielleicht 300-400 ohne künstlichen Sauerstoff vollzogen. Also das heißt, 300-400 Menschen sind bis jetzt überhaupt aus eigener Kraft auf den Mount Everest gekommen. Also das ist ein, und Sauerstoff in dem Fall wie EPO, weil du ja diesen Mangel kompensierst. Und ja, und deswegen ist eben so die Frage, wie man, da ist eine unglaubliche Logistik dahinter und alles drum und dran, um diesen Tourismus praktisch beizubehalten. Und zu deiner Frage, es gibt dann eben andere Berge, die dann einfach nicht attraktiv sind und die dann da so ein bisschen durchfallen. Also den zweithöchsten, den kennen dann schon noch viel weniger, den K2, und dann geht es immer weiter. Und deswegen muss man schauen, wie kann man denn schauen, dass man miteinander sagt, okay, gibt es da irgendwie, gibt es dann eben gesamte Regionen, die wir einfach sozusagen wirklich eben mit minimalem Tourismus eben laufen lassen. Genau.
Dann können wir jetzt auch, wenn wir schon da sind und auch über Schutzgebiete und Projekte reden, du bist jetzt im August, geht's los. Da bist du in Nepal. Und also das sind zwei verschiedene Sachen, die da passieren. Ne? Du steigst einen Berg hoch, aber du triffst dann auch Kollegen vom WWF, die dort unterwegs sind und arbeiten. Nimm uns mal mit, was passiert da?
Also was passiert ist, dass ich eben die große Sehnsucht hatte, wieder nach Nepal zu gehen, aber eben nicht an den 8000er, sondern an den 7000er und an den Himlung Himal. Es ist eben ein wunderbarer Berg mit Ski. Ich bin ja immer mit Ski unterwegs und mich fasziniert natürlich eben nochmal weiter in der Schnee. Und am liebsten würde ich auch den ganzen Sommer auf Ski stehen und natürlich immer aus eigener Kraft, eben sozusagen ohne Liftbewegung oder so. Und jetzt ist eben diese Dimension erweitert, dass wir gesagt haben, okay, was kann man denn da verbinden, weil ich ja auch eben diese Botschafterrolle beim WWF habe und vor allem auch für die Berg- und Himalaya-Region und dort ja weiß von euch, dass da ein großes Office ist in Kathmandu, was ich natürlich gleich besuchen werde, gleich an dem Tag, wo ich ankomme. Und dann geht es dann schon relativ schnell in die Terai-Region. Und dort geht es in eine Schutzregion, wo der WWF eben mitwirkt, wo es um den Schutz von Tigern geht. Also ich wusste ganz ehrlich gesagt nicht, ich wusste natürlich um den Schneeleopard, aber das wusste ich auch nicht, bevor ich die Marke, aber ich wusste echt nicht, dass es in Nepal noch Tiger gibt, was ich sensationell finde. Und Panzernashörner, die größte Population von Panzernashörnern. Und dort werden wir eben zusammen mit WWF-Kollegen unterwegs sein und dürfen es auch dokumentieren. Und also ich habe meine Kameraleute da dabei und die ja dann auch später natürlich dabei sind. Und dort wird dieses ganze Projekt auch begleitet, medial von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die das wirklich, denen es gefallen hat, diese Bandbreite von dem Projekt sozusagen vom Tiger zum Berggiganten. Und wir gehen dann auch durch den Dschungel durch, bis wir dann da an diesem Berg sind. Und und auch gleichzeitig noch von Bergwelten. Und ich freue mich total drauf, diese Kontraste zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch total fasziniert. Und da auch vor Ort in dem WWF-Projekt zu sein, weil ich glaube, da geht es vor allem um diesen Mensch-Tier-Konflikt. Also wie kann man dort Dinge lösen und machen? Und das muss ich jetzt noch zu Ende führen. Ich habe gestern zufällig eine Freundin aus Innsbruck getroffen. Ja. Und die hat mir erzählt, sie war genau gerade vor ein paar Wochen in dieser Region. Und sie hat ganz viele Panzernashörner gesehen.
Oh. Ja, ehrlich.
Sie hat einen Wolf gesehen. Und sie hat auch mitbekommen, wie dass eben kurz bevor sie gekommen ist, eben tatsächlich ein Mensch-Tier-Konflikt war, und zwar mit einem dieser Tiger. Aber sie hat dann gesagt, also das war tatsächlich ein Mensch, der auch verletzt wurde und so, aber das ist eben... ich hoffe, es stimmt, aber sie sagte, weil ich habe gesagt, wow, wie haben die Leute da reagiert und wie war das für dich und so. Und sie sagte eben, dass da tatsächlich die allgemeine Meinung echt war, nee, das ist so und die Tiere sind hier, und dass sie einen sehr positiven Eindruck hatte. Ich habe ihr dann erzählt von meinen Erlebnissen an diesem besagten Manaslu, wo ich 2007 war und übrigens auch 2012 nochmal dort. Ich habe ja immer geschaut, sehe ich mal einen Schneeleoparden als mein Leittier, und ich habe dann einen Schneeleoparden gesehen, aber leider 5 tote Schneeleoparden, und war da in einer letzten Ecken in Nepal schon Richtung tibetische Grenze, und dort habe ich Wilderer getroffen, die eben da gerade ihre Schneeleoparden gehäutet haben und da gemacht haben, und ich bin hin und wollte mich sozusagen ausgeben als jemand, der vielleicht Interesse hat, diese Felle zu kaufen. Okay. Das haben sie aber relativ schnell gespannt, und ich hatte dann auch eine Waffe auf mich gerichtet, und das war schon auch so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, also da wie kann man das schaffen, dass solche, also wie kann das, also das war dann für mich so ein Moment, in dem, wo ich einfach das erste Mal mir klar war, irgendjemand zahlt dafür einen Haufen Geld, der hat auch sofort gespannt, ich werde es nicht sein, obwohl ich jetzt ein Westlicher war, aber ich bin es nicht, sondern es ist im Zweifelsfall irgendjemand anders. Und wie, also das habe ich dann, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir müssen dann noch mehr irgendwie machen und tun. Und naja, das waren nur so die Erlebnisse, genau. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie das jetzt in der Terra-Region wird, wie die Menschen damit umgehen. Denn genau.
Bei diesen Mensch-Tier-Konflikten geht es ja immer ums Geld. Ne? Es geht ja darum, dass man wahrscheinlich dafür sorgen muss, dass Einkommensmöglichkeiten da sind, die eben nachhaltig sind und eben nicht dazu führen, dass Arten getötet werden. Also ist es halt, ich frage mich gerade, ob das vielleicht ist eine naive Frage, aber gibt es da auch so eine Art von, so ein bisschen wie ein Verständnis, die Leute müssen ja von irgendwas leben, dass sowas passiert, dass die Natur sozusagen ausgebeutet wird dafür, dass jemand überleben kann? Oder ist es grundsätzlich erstmal eine nicht nachvollziehbarer
Weg? Du meinst vor Ort? Oder?
Vor Ort, ja.
Vor Ort. Ja, ich meine, ich glaube, die Frage gilt ja allgemein. Ich war letztes Mal total, also schon überrascht. Also wir hatten ja, ich weiß nicht, es war jetzt vor 3 Wochen oder so in Oberbayern, habe das mitbekommen, da war eine Konferenz, da ging es um die Bergbauern, also bei uns, und da war riesen, die größte Diskussion war der Wolf.
Ja,
ja klar.
Also, und also da habe ich mir gedacht, okay, wir reden immer von Nepal und Dick und so. Und wo ich mir dachte, also das müsste ja irgendwie möglich sein, dass man, wenn da was, also dass man das ersetzt, ja. Und wenn es bei uns schon so ein Thema ist, wie ist es dann da unten und so. Mhm. Und nochmal, also dort, meine Erlebnisse waren eben eher, es ist schwierig. Ja. Also dass die Menschen unten wirklich, also ich war ja oft in so Regionen und habe da aufgeredet und habe die Schneeleoparden gesehen und habe da das, dass es schwierig ist. Auf der anderen Seite sehe ich 2 Dinge. Das erste ist, es kommen neue Generationen von Menschen und eben auch mit einem darf ich ja unterwegs sein und da breche ich echt eine Lanze und da bin ich auch ganz toll, dass die auch mit in diesem Projekt jetzt dabei ist, und zwar auch in dem WWF-Projekt, und zwar der Praka Sherpa, ein nepalesischer Bergsteiger, und der steht auch für diese neue Generation, gut ausgebildet, der ist im Jahr auch immer wieder hier, ist internationaler Bergführer, der weiß darum, der schickt mir Bilder von Schneeleoparden, Spuren und ist total aufgeregt und so, und du siehst einfach, das sind totale Idole, das sind Fußballstars da drüben, also diese Leute, diese Sherpa, ja, der hat schon zig 8000er gemacht, dass bei uns ein Fußballstar ist, ist da drüben eben der Sherpa, weil die sind, und gerade jetzt mit diesem neuen Selbstbewusstsein, was da kommt und so. Also das ist Nummer 1, das, was ich sehe. Und da, glaube ich, kommt so eine andere Mentalität gerade rein. Und das Zweite war eben schon jetzt eben diese Erfahrungsberichte von den Freunden von mir, die sagten, nee, die leben damit und die sehen vielleicht auch dank so Organisationen wie WWF, was man damit auch vielleicht an anderen Einnahmequellen hat. Ja. Also das ist ja, glaube ich, so der große Punkt, wo ich auch gesagt habe, wenn die sehen jetzt vielleicht das Schaf, was gerissen wurde, aber was habe ich denn für Möglichkeiten jetzt mit so einem, also jetzt auch unter dem Aspekt, wie Asien sich entwickeln wird und so, also was da, sie hat auch erzählt, massiver indischer Tourismus. Und das sehen wir jetzt auch in Mount Everest, das sind nicht mehr unbedingt die Europäer oder die Amerikaner, es sind die Inder und die Chinesen, also die jetzt da ganz massiv einfallen. Und mit so einer Region wie die Terra-Region, also mit Tigern und Panzernashörnern, wirst du wahrscheinlich im Zweifelsfall wesentlich mehr Geld verdienen als mit Landwirtschaft. Also das sind, glaube ich, so die Punkte, die man irgendwie natürlich erstmal verstehen muss, weil man erstmal nur sieht, ich verliere mein aktuelles Geschäftsmodell, aber was ist denn da eigentlich dahinter, was vielleicht ein viel nachhaltigeres Geschäftsmodell ist?
Ich finde es total spannend, vielleicht wenn du ja nochmal kommst, können wir uns darüber
nochmal erzählen. Absolut, das müssen wir unbedingt machen, weil ich bin selber total gespannt.
Ja, genau.
Also ich war gestern sehr positiv überrascht mit dem und dieser Mensch war wirklich schwer verletzt und so, aber das war sehr gemeint, die Menschen sind damit völlig entspannt umgegangen. Sie hat übrigens auch gesagt, muss ich auch noch sagen, weil was mir nur einfällt, sie hat auch noch gesagt, dass es eine extrem hohe, also dass es wirklich gut geschützt ist vom Militär, also dass da tatsächlich eben, dass es ganz klar ist, wie die Regeln sind und dass die Leute da echt auch mitgehen. Und sie sagt ja auch, dass die Leute, die Einheimischen sagen, es ist viel besser geworden sei, seitdem eben Nepal keine englische Kolonie mehr wäre, weil diese ganzen großen Safaris und Wild, keine Ahnung, Jagden oder wie man es nennt, eben nicht mehr in diesem Stil organisiert werden und so. Also das fand ich auch ganz interessant, dass also ich gebe jetzt nur das weiter, was ich da gestern eben gehört habe, aber sie ist da auch tief eingestiegen mit den Locals und genau, war ganz spannend.
Ich finde, wir sollten dich, Benedikt, unbedingt nochmal einladen und darüber sprechen in ein paar Monaten, Wochen.
Ja, wenn du wieder von der Reise zurück bist. Genau. Dann September. Fände ich es auch großartig, wenn dann, vielleicht ist ja auch einer unserer Kollegen, Kolleginnen von vor Ort dann auch mal wieder in Berlin, die dann eben zurzeit da sind, weil ich fände es total gut, eine Runde zu haben, um einfach eure Eindrücke mal hautnah und ganz frisch eben zu haben, also nicht vorher drüber reden, sondern auch im Nachhinein drüber reden. Vielleicht seht ihr ja Schneeleoparden oder ihr seht den Tiger oder das Panzernashorn, was da rum.
Wenn wir den sehen, dann lade ich hier das ganze Office zum Essen ein.
Ah, okay, das haben wir jetzt.
Das machen wir jetzt aus. Wenn ich den sehe, lade ich das ganze WDF-Office hier in Berlin zum Essen ein. Wie viele Leute seid ihr schon?
Das wird
gute 100 seid ihr, oder?
Ja, schon gute 100 auf jeden Fall.
Aber das ist es wert, weil den sehen nur ganz, ganz wenige Menschen. Aber wenn ich ihn sehe, dann machen wir das. Okay?
Deine Passion.
Das ist mein Versprechen jetzt hier.
Ich würde es mir sehr wünschen. Ja,
wir werden es auch erleben. Ich habe gerade.
Es gibt übrigens einen großartigen Film. Habt ihr den gesehen? Schneeleopard? Ist gerade rausgekommen von Franzosen. Ihr müsst anschauen.
Ja, ich habe ihn im Kino, ich habe gesehen, dass er da ist, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ja. Ich überlege gerade, ich gucke gerade zu dir rüber, weil ich habe so ein bisschen die Uhr im Hinterkopf, aber unser Techniker Fabi, letztes Mal haben wir auch gefragt, wir machen eine Tradition draus, magst du eine Frage stellen? Hast du etwas auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest?
Ich habe mal gelesen, dass es gerade an so sehr touristischen Bergen wie am Mount Everest, dass da auch nicht nur Müll ein Problem ist, sondern auch die menschlichen Hinterlassenschaften, also Kot.
Ja.
Wie machst du das denn, wenn du unterwegs bist? Oh, nimmt man das mit oder was macht man damit? Ja.
Gute Frage. Also sag mal so, insgesamt natürlich, klar, an einem gewissen Punkt hast du da einfach eine massive Menschendichte und das Problem ist jetzt, zum Glück muss ich sagen, gerade was Nepal angeht, Tibet noch nicht, da war ich recht enttäuscht, aber ich war jetzt auch seit 2014 nicht mehr in Tibet, aber es sind auch einige gute Dinge gekommen, das mal vorab. Also wie ich angefangen habe mit Expeditionen, war es tatsächlich, es gab eigentlich keine Toiletten. Mhm. Also es gab auch keine Organisation von Toiletten. Und das ist eigentlich, muss man wirklich sagen, glaube ich, tatsächlich, also auch mal dem Westen zu verdanken, dass dort eben dann einfach auch dieser Anspruch gekommen ist und gesagt haben, wie können wir das organisieren? Es gab auch keine Versicherung für Sherpa, für Träger und so. Mhm. Und diese ganze Organisation der Toiletten, was zumindest im Basecamp ist, wo ja, sagen wir mal, die größte Last ist, ich würde jetzt mal sagen, was denn das Wort ist, 80-90%, okay, wenn wir es direkt über das Geschäft sprechen. Und das ist heute wirklich, wird abtransportiert, wird gemanagt, wird gemacht, man zahlt eine sozusagen eine Steuer, eine Müllsteuer, die dann auch gemacht wird und oben wird auch der Müll nicht immer definitiv abtransportiert, oft genug nicht, weil die Menschen einfach kaputt sind. Also die dafür sind ja eigentlich fast die Helfer dafür verantwortlich. Und was das Geschäft oben in den Hochlagern angeht, dort gibt's noch keine wirklich gute Lösung. Also da ist noch nichts, da sind noch keine Toiletten eingerichtet oder so, wo man irgendwie sagt, das passiert. Und das ist schon auch ein Thema, weil es natürlich jetzt inzwischen, wenn da, weiß nicht, so wie heuer, hunderte von Menschen fast in die Tausende am Everest sind, viele kommen zwar gar nicht so weit hoch, aber dennoch ist damit die Region und der Berg überlastet. Ja. Also das ist definitiv ein Thema, was auch gelöst werden muss und wo man auch durchaus meiner Meinung nach den Kunden zur Kasse bitten muss. Mhm. Also da muss man einfach sagen, okay, den kostet halt nochmal 500 Euro mehr oder 1000 Euro mehr und selbst der Code oder die Abfallstoffe werden eben auch von da oben abtransportiert. Dann ist es halt so. Also ich glaube, da ist sicherlich auch der Punkt, ob da jetzt jemand eben nochmal ein Tausender oder zwei mehr zahlt, das macht das Kraut auch nochmal fett. Und deswegen, meiner Meinung nach, sollte man dort einfach nochmal mehr Steuern drauflegen. Man muss natürlich auch sicherstellen, dass es gemacht wird und nicht nur einfach eingeheimt wird, weil wir natürlich schon auch immer wieder dort Themen haben, gerade in solchen Ländern, dass die Gelder dann nicht dort ankommen, wo wir es vielleicht gerne hätten.
Werden die Leute, die jetzt hier zugucken und zuhören, werden die Möglichkeit haben, deine Reise quasi zu begleiten? Also ich will jetzt ein bisschen die Kurve zu Social Media schlagen. Kleiner Werbeblock sozusagen für uns alle. Hast du Kanäle, denen Leute folgen können, dass sie sehen können, ah, guck mal, der ist da gerade, weil wenn du sagst, du bist mit dem Team unterwegs, Kameraleute sind dabei, gibt es die Möglichkeit, dass man das auch verfolgen kann, was in den nächsten Wochen passiert?
Absolut. Also wie gesagt, ab spätestens 15. August geht's los, dass man das Ganze verfolgen kann und wirklich auf diese Abenteuerreise würde ich es fast nennen, also mitkommen kann und eben vom Tiger und Panzernashorn bis zum Himalhimlung in den Eis und Schnee, in einem wunderschönen Berg im Grenzgebiet zu Tibet. Und auf der einen Seite eben die Frankfurter Allgemeine, also da wirklich FAZ online, dann eben Bergwelten, wo es vielleicht noch mal ein bisschen um die Leute geht, die noch mehr mit dem Berg liebäugeln und noch mehr darüber wissen wollen, was da so eben unter dem Aspekt Berg passiert. Und dann haben wir natürlich meine eigenen Kanäle noch, eben mit Benedikt Böhm auf Instagram oder eben natürlich auch Dynafit, die das dann auch mit begleiten werden im Sinne des Schneeleoparden.
Klingt fast, als wäre das nochmal ein Job für sich. Also dann musst du aufpassen, dass du noch zum Klettern kommst überhaupt.
Ja, weil du der Kameramann
schreiben musst, der Kameramann.
Den hast du mit dabei, ne?
Den habe ich mit dabei. Der kämpft gerade um einen Assistenten, den er mitnehmen darf. Und jetzt schauen wir mal, ob man das macht, weil tatsächlich wird es wie ein harter Job, weil es geht ja nicht nur ums Schneiden und nicht nur ums Filmen, dann geht es ums Schneiden, dann geht es ums Schicken, da musst du ein Satellitenmodem irgendwo aufstellen, da musst du ständig schauen, dass Energie da ist mit Solar. Mhm. Und keine Ahnung, dass die Batterien voll sind, weil sonst kannst du nicht schicken, dann ist der Satellit wieder am falschen Ort, dann kannst du doch nicht schicken. Also das ist wahnsinnig viel Logistik. Ich meine, mir macht das total Spaß, weil ich brauche einfach Action. Also ich finde das einfach, ich finde das cool, wenn man nebenbei noch was kreiert und auch was ja, eben genau dieses Teilen, wo wir vorhin gesprochen haben, wie teilt man diese Erlebnisse und auch eben im Guten wie im Schlechten. Und auch, was mich ja beim WWF fasziniert hat, warum ich mich auch wirklich da entschieden habe, das zu machen, war so der erste Satz, der mir da eingekommen ist, wenn ich mit euch unterhalten hatte, war immer so, hey, wir wollen die Schönheit zeigen und eigentlich sagen, lasst uns das erhalten und nicht mit dem Negativen, heißt mit dem Fingerpointing und sagen, hey, wir sind alle schlecht und mies und so, sondern eher, dass wir auch diese Schönheit auf der einen Seite zeigen, auf der anderen Seite aber schon eben auch zeigen, hey Leute, wir haben echt was zu tun und alle miteinander und das ist ein Job, den wir alle haben und nicht nur der oder die oder wer auch immer, sondern wir alle miteinander, die 8 Milliarden, die hier sind. Mhm. Deswegen, ja, wird das, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte.
Und ihr könnt auch was machen. Es ist relativ einfach, glaube ich. Also A, könnt ihr auch unseren Kanälen folgen, WWF Deutschland auf allen Bereichen, wir heißen quasi überall gleich. Aber es geht ja auch um diese Dinger hier, die wir jetzt gerade ums Handgelenk haben, du und ich. Was können Menschen, die jetzt zugucken und zuhören, damit anstellen?
Ja, die Idee war irgendwann mal eben zu sagen, okay, ich will jetzt nicht nur Botschafter sein, sondern ich bin ja, wie gesagt, ich brauche Action und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht die Marke gründe, Helping Band, also nicht Helping Hand, nicht die Hand, sondern das Band, Helping Band, weil es ja ein Armband ist und da kann man mal reinschauen auf helpingband.com und die Idee war eben, dass man eben dieses Mitmachen, das war eigentlich meine Ursprungsidee, wie kann man das demokratisieren und wie kann es Spaß machen, dass man mitmacht. Und ich war mal irgendwie da gestanden und habe gesagt, ja, da kann man was spenden oder so, aber ich glaube, den Leuten fällt es schwer, was soll ich denn überhaupt spenden und wo geht denn das hin und wie mache ich das? Mhm. Und so den Menschen was an die Hand zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, das war eigentlich so die Idee. Also das war auch mein Learning jetzt nach irgendwie 20 Jahren jetzt in der Firma und Firmenchef, dass man, glaube ich, diese Aktivierung, die ist so ein Punkt und diese Demokratisierung im Sinne, ein Armband kostet 490, der Gewinn geht an den WWF, ich bin jetzt mit 60.000 Euro eben in Vorleistung gegangen und jetzt geht es eben darum zu sagen, okay, wie baut sich das auf? Und es ist brutal hart, also wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, boah, hätte ich es nochmal gemacht, weil es echt eine Last ist, auch eine finanzielle Last für mich, ich habe einen Kredit aufgenommen und so. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir auch selber gesagt, es ist halt kein Sprint, ja, das ist für mich jetzt eine Lebensaufgabe, ich werde da dabei bleiben, ich werde Helping Band bis zu meinen letzten Tagen irgendwie machen und es ist ein Marathon. Mhm. Und das war ein Marathon, der bis ans Ende meines Lebens geht. Insofern bin ich eigentlich echt total happy und man sieht diese kleinen Zeichen. Ich komme ja gerade eben, wie gesagt, in Berlin von der K5-Konferenz und da war Helping Band mega prominent, neben riesigen Aktiengesellschaften ausgestellt, direkt im Eingangsbereich. Die Leute sind total offen dafür und dieses Konzept, den Menschen was in die Hand zu geben, das funktioniert. Also das ist tatsächlich was man jetzt schon sieht, dass es irgendwie hinhaut, obwohl es eigentlich meiner eigenen Philosophie widerspricht, dass man jetzt wieder was noch dafür produziert, aber es braucht halt diese Aktivierung und deswegen habe ich mich dafür auch letztlich entschieden.
Und hinter dem Panda versteckt noch, das seht ihr jetzt vielleicht nicht, gibt es sogar diese Helping Bands in vielen Farben.
Absolut, mal kurz zeigen. So farbenfroh wie der BWF, genau. Jetzt hier in allen möglichen, in
das müssen wir jetzt schon nochmal zeigen.
In 7 verschiedenen Farben, die kommen immer auf eine Triggerkarte und hier sieht man auch den Panda-Bären oben drauf und ja genau, und der Gewinn geht praktisch eben an den WWF von diesen Farben. Die gibt es dann jeweils in 2 Größen. Musst du übrigens auch noch eins nehmen. Ich habe nur L dabei.
Das ist gar nicht schlimm.
Es gibt 2 Größen, S und M mit 180 mm Handumfang. Sehr cool. Oder eben mit 202 mm. Das ist eben dann LXL. Und einfach mal reinschauen auf helpingband.com.
Sehr cool.
Anschauen.
Sehr cool.
Und genau, wir haben es ja auch selber an. Ja.
Organisiert es euch. Ja. Dankeschön.
Genau, gerne. Und ich finde, es ist tatsächlich, das soll jetzt nicht eine seltsame Art von Werbung sein. Das ist ernst gemeint, weil ich tatsächlich meine, ich kriege sehr positive Resonanz, auch in meinem Umfeld. Halt, meine Kinder finden die super. Und das ist für mich mal ein gutes Zeichen dafür, dass es eine Sache halt auch wirklich funktioniert und die halt auch Spaß macht und nicht weiter auffällt. Also ne, man sieht es halt, aber es stört null.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, weil ich habe mir auch lange überlegt, was für ein Band machst du, wie machst du das und warum ist das Silikon und so. Und ich glaube, es sind 2 Dinge. Ich habe irgendwann mal angefangen mit dem Surfen, okay? Und dann musste man als Surfer natürlich ein Armband haben, ist klar. Ja, und Ketten und so. Und dann habe ich, genau. Aber ich habe dann alle möglichen Armbänder gehabt, seitdem ich 15 bin und die waren spätestens nach einem Jahr, waren die kaputt oder verfranst oder haben sie gestunken oder was auch immer. Ja. Und tatsächlich muss man sagen, das Silikon, ich habe irgendwann mal mir eben seit 10 Jahren mal so ein Silikonband gehabt, irgendwo aus irgendeiner Geschichte und weiß nicht, mir hat es halt irgendwie gefallen und dann schaue ich nach 10 Jahren und denke mir, wow, das schaut einfach noch genauso aus, wie es war. Und ich habe es immer an, 24/7. Ich war mit dem auf 8000er, ich war sonst wo, ich wasche mir die Hände, es ist Bakterien rein. Und jetzt bin ich inzwischen zum Silikonspezialisten geworden, weil eben auch ein guter Freund, mit dem ich das Ganze, wie soll ich sagen, der mich begleitet hat, und zwar der CEO, Dr. Robert Nann. Danke an der Stelle, Robert, wenn du es hörst. CEO von Wacker Chemie Silikonen, mich da sozusagen begleitet, und ich habe gesagt, kann ich das machen und was ist Silikon? Und ich habe mir mit ihm das ganze Werk angeschaut, also eben vor einigen Wochen, also das Wacker Chemiewerk in Burghausen. Und die erste Erkenntnis schon mal ist, was ich einfach nicht auf der Platte hatte und was eigentlich niemand weiß, weil man bei Silikon automatisch denkt, ah, das ist ein Kunststoff, Plastik. Also ist sofort in der Schublade Plastik. Mhm. Aber Silikon hat nichts mit Plastik zu tun. Also Silikon wird gewonnen aus Quarzen, und Quarze wiederum sind eben harte Mineralien, die in der Erdoberfläche also vielfach und massenhaft vorkommen. Es ist die zweitgrößte Vermehrung sind eben diese Quarze, die völlig unproblematisch gewonnen wird. Es ist trotzdem nicht toll, ja, aber auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, dass die Herstellung eben nicht aus, und das ist wichtig, eben nicht aus fossilen Rohstoffen gewonnen wird, also von Silikon. Und deswegen wird Silikon auch weiterhin auf dem Vormarsch sein, und deswegen ist es übrigens auch im Körper. Und tatsächlich läuft jetzt eben auch ein Recycling-Projekt. Und dort geht es eben darum, wieder diesen wirklich Cradle to Cradle, also zurück in den Kreislauf, dieses Silikon zu bringen. Und die Bänder kann man zurückschicken, und sie sind relativ, wie ich sagen, es ist relativ einfach tatsächlich, dieses Band wieder zu zersetzen in eben Sauerstoff und eben Wasser und Silizium Sulfid, also sprich Sand, dieses Quarz, was man dann wirklich 1:1 wieder zurückgibt. Und dafür sind die Bänder natürlich genial, weil sie einfach 100% aus Silikon bestehen und nicht irgendwelche Kunststoffe noch dabei sind oder so. Oft hast du ja Silikon, meinetwegen im Auto, meistens ist es ja ein Beistoff, also wo du irgendwie, und dann müsstest du natürlich erst das Ganze trennen und so, und dann wird es immer wieder, dann wird es natürlich schwieriger und komplexer. Genau.
Diese doofe Uhr, ja.
Die
Zeit rennt leider so ein bisschen.
Und das ist so spannend.
Allein ein weiterer Grund, dass wir nochmal reden müssen. Ich finde das tatsächlich, ich habe noch etliche Fragen, die hier stehen. Wir machen uns ja immer wahnsinnig viel Arbeit, die Sachen aufzuschreiben vorher. Und dann habe ich nicht mal ein Drittel davon gestellt. Wir haben eine Schnellraterunde, das wäre auch mal eine schöne Idee. Eine Schnellfragerunde. Also wirklich, dass wir sozusagen zum Finale unseres Podcasts heute noch ein paar kurze Ja- und Nein-Fragen. Letztes Mal hat es nicht geklappt mit den Ja- und Nein-Fragen. Es wurde noch etwas länger dadurch. Aber wir versuchen das vielleicht mal. Es sind 10. Wollen wir uns abwechseln,
Louis? Ja.
Okay, willst du anfangen?
Ich fange an. Also, gibt es nichts Schöneres als auf der Spitze eines 8000ers zu stehen? Ja oder nein?
Puh. Also unmittelbar nein. Unmittelbar nein, weil 8000er, da bin ich natürlich voll im Risiko und bin absolut nicht entspannt. Also ich bin nicht, aber im Nachhinein ja. Also deswegen müssen wir diese Frage in zwei Dimensionen betrachten. Unmittelbar nein, im Nachhinein ja.
Klappt nicht mit den Ja und Nein.
Nein. Genau.
Sorry.
Versuch nochmal.
Okay, wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
Ja, absolut. Ah. Absolut. Ich glaube, da geht es ja auch nochmal um diesen Mutmuskel und so. Definitiv. Ja. Ja.
Ich kenne keine Angst. Fragezeichen.
Nein, überhaupt gar nicht. Ich kenne viel Angst. Ich war das ängstlichste Kind von 6 Kindern. Ich bin geboren als 5. Kind von 6 Kindern, war unheimlich ängstlich. Genauso, du hast ja auch Kinder, du? Auch?
Kommt noch.
Kommt gerade auf den Weg. Aber da sieht man, wie unterschiedlich Kinder sind. Man weiß es auch von sich selber. Und es ging immer darum, kann ich nicht diese Ängste, die mir im Weg stehen, auf dem Weg zu meinen Zielen und auch meine Potenziale zu entfalten. Ich glaube, darum geht es ja. Ich sage nicht, dass man jede Angst überwinden soll, ganz und gar nicht, aber wir alle Menschen haben irgendwo unsere Potenziale, und oft können wir die nicht entfalten, weil wir Angst haben, den Job zu verlieren oder das, oder weil wir Angst haben, jemanden anzusprechen oder so. Aber diese Ängste, daran zu arbeiten, das habe ich wirklich, bin ich methodisch angegangen, mit Angstkarten, mit Angst teilen, ganz wichtiger Faktor. Ich bin ja immer im Team gestiegen, man kann Angst teilen, das ist eine fast spirituelle Erfahrung. Insofern habe ich viel Angst gehabt, habe viel mit Angst arbeiten müssen, habe viel diesen Mutmuskel trainieren müssen, und Angst ist ein ganz wesentliches Thema in meinem Leben, was mich begleitet, sowohl am Berg, aber auch beruflich, aber auch in vielen anderen Dingen. Und es ist ganz spannend, wie man tatsächlich Angst pragmatisch und strukturiert angehen kann. Also überhaupt mal die Angst zu strukturieren. Wir haben da Angstkarten gemalt, und mal die Angst zu visualisieren, weil meistens ist ja so Nebel. Aber das machen wir beim nächsten Mal.
Das ist dann der dritte
Podcast. Aber es ist wirklich spannend. Ja.
Ich bin gerade völlig von Socken, weil ich das so total spannend finde, also Angst, ich kenne Angst so gut.
Lass uns mal noch zwei Fragen.
Ja, bitte. Was ist das unverzichtbarste Tool in den Bergen?
Für mich die Ski. Ganz knapp. Ich möchte aber die Ski dabei haben, ja.
Ich habe jetzt eine letzte Frage, ja. Ich packe meine Tasche, nicht meinen Koffer, denn du nimmst ja einen Rucksack mit hoch. Was darf auf keinen Fall fehlen in den 6 Kilo? Ich muss das unbedingt beim nächsten Mal
ansprechen. Also meinst du wirklich, wenn es wirklich zu den...
Wenn es hochgeht, was darf hochgeht, auf keinen
also Fall wenn es live ist, wenn es echt um die heiße...
Das ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, aber es interessiert mich jetzt noch.
Boah. Das ist echt eine schwierige Frage, weil, weißt du, wir gehen mit 6,2 Kilogramm in 8000er hoch, den man normalerweise mit einer ganzen Lagenkette und mit unheimlich viel macht. Deswegen sind, würde ich sagen, nicht nur fast, sondern alle Dinge, die wir dabei haben, überlebenswichtig. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich lasse jetzt die Handschuhe weg oder die Jacke oder das Trinken oder das Gel. Diese Dinge, die wir da ausgewählt haben, weißt du, du musst dir vorstellen, wir schneiden jedes Gramm ab, wir schneiden jeden Schnürsenkel ab, wir schneiden jedes, also wenn du, es gibt keinen Knopf, es gibt kein Textil, es gibt kein, es wird alles bis zum letzten, also wie die letzten Freaks. Du würdest wirklich denken, das sind Freaks. Also es gibt sogar Jungs, die haben sich die Haare geschnitten noch. Wahnsinn. Also es sind wirklich, deswegen, aber es geht halt um dieses Gramm für Gramm für Gramm und das, was dann am Ende da ist, diese 6,2 Kilogramm, sind das Essentielle. Da musst du jetzt sagen, es wäre so, wie du mir nicht fragen würdest, würdest du am ersten dein Herz rausnehmen lassen oder die Niere oder deine Leber, ja? Also das ist so ein bisschen, so muss man das vergleichen. Das, was wir da dabei haben, spielt als System in sich, dass wir uns erlauben, dort einigermaßen hochzukommen. Und dafür dieses Überlebenszeitfenster von 24 Stunden zum Beispiel sind wir ausgerüstet mit diesen 6,2 Kilogramm. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist es, dann würde ich auch hier wieder sagen, die Ski, weil die Ski sind meine Versicherung, dass ich schnell nach unten komme. Mhm. Wir haben ja keine Lagerketten, keine Schlafsäcke, wo wir uns irgendwie hineinstehen können. Wir müssen dann im Zweifelsfall, wenn was schief läuft, was auch immer wieder mal passiert ist, müssen wir irgendwie schnell nach unten kommen. Und auch hier wieder würde ich sagen, sind wir eigentlich die Ski die größte Versicherung, Überlebensversicherung. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Genau.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen, einfach weil ich das so, ja, es tut mir leid. Ich jetzt. Ja. So wie ich hier sitze, wie du mich vom Visuellen einschätzt, wie viel Training brauche ich, um mal eine Tour mitzumachen?
Also, du hör zu, du hast jetzt eine Einladung, ja?
Okay, das wollte ich haben,
darum ging es. Das ist eine Einladung, und zwar zu uns. Wir haben gerade ein Dynafit Athlete Center aufgemacht, wirklich, wirklich cool im Chiemgau, also ist echt eine Reise wert. Und dort geht es darum, wie macht man Athleten? Und nochmal, Athleten ist mehr das Mindset. Also es geht um diesen persönlichen Willen und es geht nur um dein Ziel. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir so sprechen, es geht nicht darum, den 8000er zu machen, sondern es geht um deinen persönlichen 8000er. Und wenn du sagst, hey, ich werde dir mal Lust, zum Beispiel mal einen 2000er zu machen und ich will mal meinen ersten 4000er machen oder meinen ersten 3000er, dann ist es echt ein Wahnsinnsding, weil dort wird man einfach begleitet. Also man wird mal deine ganze Physis durchchecken. Wo stehst du überhaupt? Also wo bist du auf dieser Messlatte, ja, aber ist ja wurscht, ja. Und dann sag mal, wo willst du hin und wie begleiten wir dich da? Und zwar ganzheitlich, weil es können einfach viele Dinge dazu, deine Ernährung, diesen Weg dorthin, also nicht von heute auf morgen über die Brechstange, es ist ein Weg, der sich da eben wie einen 8000er, ich bin auch nicht von heute auf morgen auf dem 8000er, das war ein jahrelanger Prozess, muss es da nicht so sein, ja, überhaupt gar nicht, aber es ist halt ein ganzheitliches, also diese Art of Speed oder dieser, nochmal die Kunst der Geschwindigkeit und das ist halt eben einfach ein, es ist ein Gesamtsystem und da müssen viele Dinge stimmen und da gibt es viele Stellschrauben. Aber am Ende, würde ich sagen, ist der Erfolgsfaktor gerade am Anfang überproportional hoch. Also die Erfolgserlebnisse sind unglaublich und du kannst dir nicht vorstellen, was für Menschen ich erlebt habe, wie ich in diese Industrie gekommen bin, die wir auch so begeistert haben für, die vorher vielleicht totale Alpin-Skifahrer sind, die dann immer jeden Tag an die Piste und so, die sich auf einmal begeistert haben, dafür in die Natur zu gehen und ihren Körper wirklich zu benutzen und sich selber zu spüren. Also es ist ja auch sowas, wir lernen ja unsere Grenzen meistens gar nicht mehr kennen in unserer westlichen Gesellschaft. Und das so zu erleben, das hat echt Menschen also komplett verändert. Ich habe heute wirklich Leute, die habe ich geschäftlich und die habe ich dann mitgenommen auf Tour und die sind auf einmal, die haben wirklich ihr Leben umgestellt. Also das ist total spannend und das ist ja das, was ich selber nur erlebt habe, dass du auf einmal um so ein Stück reicher bist, weil du nicht nur körperlich irgendwie und seelisch fit bist, sondern weil du auf einmal auch Dinge erlebst, die du dir vorher gar nicht ermöglichen konntest. Du ermöglichst dir selber was. Und ich sage immer, wenn ich da auch in der Früh oft, ich stehe ja dann oft um 2, 3 Uhr morgens auf und laufe irgendwie auf die Alpspitze oder so. Und das sind so Dinge, das kann ich mit Geld nicht, also wenn mir jemand sagen würde, hey, du kriegst so und so viel Geld und dafür darfst du das nicht mehr machen, ich würde das nie eintauschen, weil das ist der Reichtum. Ich bin da oben und die Sonne geht auf und ich weiß, ich mache jetzt gleich den ersten Schwung in den Hang rein. Das sind so Dinge, da kann mir niemand mehr einen Tag versauen. Aber dass ich halt selber dieses Privileg zu haben und zu wissen, dass mein Körper funktioniert und irgendwie mein Kopf einigermaßen, das ist so der, ja, das ist eigentlich der größte Reichtum, den wir alle miteinander haben.
Was soll man da noch ergänzen, oder?
Das ist wirklich schön.
Ja. Fantastisch. Benedikt, vielen, vielen, vielen Dank fürs Hiersein.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht.
Tolle Gespräch, wirklich toll, Dankeschön. Abmoderation. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Den Podcast Überleben gibt es jede Woche, nicht immer in dieser Form, aber zumindest könnt ihr jede Woche abonnieren bei all den Podcast-Kanälen, die ihr so habt. Bei YouTube natürlich auch. Folgt unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken. Ihr werdet nichts verpassen. Und ich freue mich echt aufs nächste Mal und auf die ganzen Postings von dir in deinen Kanälen, damit wir auf dem Laufenden bleiben, wie es da so ist beim Tiger und dem Panzernashorn.
Und vielleicht dem Schneeleopard.
Schneeleopard.
Oh ja, wie gesagt, da ist dann...
Wir freuen uns aufs Essen. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.